dem Produkt steckt einfach sehr viel Weisheit, Wissen, Nachhaltigkeit und Intelligenz von eurer Seite drin.
Der rote Stern ist der Teller und der grüne Stern ist alles bis zum Teller.
Die, die erfolgreich sind, die wollen auch andere Erfolgreiche in der Umgebung haben.
Und ich sage das immer wieder so gern, dass eigentlich das beste touristische Produkt, was du haben kannst, ist ein Familienbetrieb. Und wie gesagt, Wohlbefinden, Darmwohlbefinden, ich glaube, das geht uns alle gleich. Wenn es in Darm schlecht geht, ist unsere Stimmung im Arsch.
auf gut Deutsch.
Sie kommen.
Vulgo Decadence.
Ein Bauer, ein Koch, viele Geschichten.
Gemeinsam kämpfen sie gegen den schlechten Geschmack.
Grüß dich, Herr Greiner.
Ja, grüß dich, Herr Kerschbaumer.
Es kommt dir nicht oft vor, aber manchmal fällst du auch auf den Mund.
Ja, und dann darfst du auf mich drauffallen, verstehst, dann fällst du weichen.
Wir müssen zur Erklärung sagen, der Herr Greiner fällt nicht oft auf den Mund, aber am Weißensee beim Eislaufen bist du ein bisschen hergefallen.
Du musst es jetzt wieder erzählen. Ja?
Es fährt nicht nur Ski, sondern es läuft auch Eis.
Ja, das ist jetzt ein Insider, den wir nicht näher erklären und erläutern.
Ja, wir waren am Weißensee.
Es war ein kalter Tag.
Kalter Tag, der See war gefroren und wir haben einen richtig tollen Betrieb besucht.
Ja, und zwar die Forelle am Weißensee oder Genießer Hotel Forelle am Weißensee.
Mit der Familie Müller.
Müller.
Ja, Monika und Hannes Müller und die Eltern sind ja noch vor im Betrieb. Die Jugend, die Hanna vor allem, die kenne, die hat eine KTS gemacht, die ist jetzt auf Sylt. Ja, der Hannes versteht es ein bisschen auch, glaube ich, mit der Jugend. Haben wir gesehen, in der Küche mit der Jugend da umzugehen. Gell?
Ja, interessant. Hat sehr viel Junge in der Küche.
Ja, ist mir aufgefallen. Ein Laufendoller hat auch, hey.
Ja.
Haben wir gesehen, hey.
Das kann man sich anhören vor Ort.
Da rennt der Schmäh drinnen. Wir haben ja in die Küche rein dürfen und haben gesehen, wie er unsere Gerichte zubereitet hat. Das ist ein cooler Betrieb.
Wir waren in der Küche ein bisschen verkostet, aber haben vor allem in erster Linie einmal ein bisschen seine Philosophie kennenlernen dürfen.
Und der ist halt jetzt richtig Megastar geworden in Kärnten. Sowieso, ich schätze ihn sehr, nicht wegen seiner Auszeichnungen, sondern weil er einfach ein ganz interessanter Mensch ist. Ich glaube, im Podcast werden wir das gleich mitkriegen, wie seine Haltung ist, sein Zugang ist. Also der hat richtige Botschaften, die er setzt.
Er ist übrigens einer der Köche, die man in Österreich manchmal auch ein bisschen aus dem Fernsehen kennt, weil er ja schon ein paar Mal beim ORF auch gekocht hat, eine ganze Woche lang. Und witzigerweise, wenn ich über österreichische Köche rede oder über den Hannes Müller, über Kärntner Köche, so muss ich sagen, viele Leute haben das doch realisiert, auch mit seinen Fernsehgeschichten. Und jetzt hat er ja wirklich ordentlich, sage ich jetzt einmal, abgeräumt.
Abgeräumt.
Du sagst ja abräumen,
Als Käse. Der Koch des Jahres 2025 bei Gomio, da haben wir schon eine nette Geschichte machen können. Und jetzt mit den grünen Sternen und den roten Sternen, das ist schon super. Da gibt es übrigens eine lustige Geschichte. Ich habe immer gepostet bei der Verleihung im Hangar 7, wie die Sterne wieder zurückgekommen sind ans Land. Und habe gepostet, jetzt Kärnten, Martinur hat einen grünen Stern gekriegt und der Philipp, also das haben wir auch voll abgefeiert. Und dann schreibt er mir, er hat ja kein WhatsApp und ist ja in den digitalen Medien, das ist jetzt nicht seine Kernkompetenz, das mag er auch nicht. Ja. Er ist lieber in der Kuchel oder in der Natur. Und dann schreibt er mir SMS und sonst, Fragezeichen, weißt schon mehr, weil ich...
Du hast ihm immer geschickt, die Ergebnisse.
Nein, ich habe es nur auf Instagram gepostet. Okay. Und der hat dann auf, irgendwo hat er das dann durchgelesen wahrscheinlich, weil die Hanna daheim war oder bei der Monika, ich habe keine Ahnung. Und dann schreibt er zurück und sonst, weißt schon mehr. Und dann habe ich geschrieben, Alter, und er weiß Alter, weil ich glaubt habe, er ist ja dort, aber er war nicht dort, er hat nicht hinfahren können. Und schreibt, und rote Sterne, dann habe ich ihm die Grünen geschickt, das waren bei uns in Kärnten Moritz, der Bärenwirt, sicher, Forelle und die Bärenschafwirtschaft.
Ja, ja.
Und dann schreibt er, und roter, und ich habe aber, das ist dann gelaufen, ich habe nur Moritz, Wallner und Glanzschnick gesehen, die drei. Und die Forelle nicht aufgefallen. Und dann schreibt er, wir nicht? Fragezeichen. Und dann in der Zwischenzeit war Pip oder habe ich die Pips dann gekriegt, das waren dann der Reiterhof Stückler, hat den Pip Gourmand gekriegt, ist aber der einzige in Kärnten. Ja. Und dann schreibt er, wir auch keinen Pip, dann haben wir eh nichts, hat er zurückgeschrieben.
Jetzt hat er gemeint, sie sind leer ausgegangen.
Pip nur eins und dann schreibe ich, ja, dann hast du 2 Sterne, Hannes. Und der weiß, 2 Sterne, ja, das glaube ich nicht, dann haben wir echt nichts, hat er dann zurückgeschrieben. Und dabei habe ich mich übersehen und dann habe ich geschrieben, ja, entschuldige, habe ich übersehen oder überhört, Forelle, die Forelle hat natürlich. Na
wunderbar, dann hast du ihn ja schön aus der Fassung gebracht an dem Tag.
Ja, ich hoffe, er ist mir nicht böse, er ist auf dem Weg zu uns herum. Es gibt ja wieder eine Challenge. Mhm. Er kriegt einen Warenkorb und darf bei uns am Kuchelherd kochen. Was hast denn du alles mitgebracht?
Du, von dir kommen ja wieder viele frische Produkte und Gemüse, gell? Was?
Karotten, Kartoffeln, die klassischen Sachen, die wir herum anbauen. Ich habe auch noch ein bisschen Kärntner Lachsen und Lammlinereien habe ich einmal hergerichtet. Das
super. Ja, diesmal haben wir uns nicht ausgeredet. Wir zwar, ich habe jetzt mit Rollgerste aus Mittelkärnten vom Viktorhof und dann eh 2 Laufenthaler Produkte, die einfach zu Hause noch waren, und zwar einen Balsamessig mit Black Garlic, also mit dem schwarzen Knoblauch von der Margit Holzer, und ein Walnussöl von der Familie Kinzel.
Ah ja, cool, da ist sicher was dabei. Schauen wir, ob er was zusammenbringt.
Ja.
Der Herr Sternekoch.
Dann soll er kommen.
Ja, wir freuen uns. In Kürze wird er wohl einreiten bei uns am Hof auf 1300 Meter. Der Hannes Müller vom Genießer Hotel Die Forelle.
Jawohl.
Ja, und jetzt ist er da. Servus Hannes, willkommen bei uns am Hof.
Servus. Schön. Danke für die Einladung. Grandioser Blick. Sehr, 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 sehr entspannende Gegend.
Ja, wunderbar. Voll. Ja. Du bist eine halbe Stunde früher gekommen, das hat uns ein bisschen gefordert.
Das haben wir sowieso nicht vorbereitet, wenn einer vorher kommt.
Ja, weil du kommst nicht mehr zu spät.
Übrigens, Herr Kerschbauer, du hast gesagt, ich muss dir noch was von der Kaslaben mitbringen.
Aha, ja.
Und die steht erst um 8 Uhr auf.
Passt, ja. Wir werden an die Öffnungszeit.
Aber er war jetzt wirklich sehr entspannt gekommen, also er war eigentlich schon fertig.
Ja, wir tun nur so. Ja,
okay.
Eigentlich ziemlich aufgeregt.
Ja. Wir brauchen nichts kochen, weil das ist heute dein Bad.
Ja.
Eine kleine Hofrunde haben wir schon gemacht, ein bisschen den Stall gezeigt. Wir haben ja heute wirklich die ersten Kids-Geburten gehabt. Das ist ja eine Premiere für uns wieder. Jetzt fängt bei uns die Arbeit wieder an. Und du steckst ja schon voll in der Saison drinnen eigentlich, gell? Ist es eigentlich Halbzeit oder wie schaut es bei euch aus?
Wintersaison-Halbzeit, kann man so sagen, ja, eigentlich.
Ja. 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 Du hast ja noch gute Farbe eigentlich, so blach bist du nicht.
Ja, ich bin ja Gott sei Dank ein bisschen auch aktiv neben der Arbeitszeit.
Okay.
Und am weißen ist ja immer Sonne, wie man weiß nicht. Nebel ist bei uns ja kalt.
In der Nacht auch, oder?
Nein, ich komme nicht zu kurz und ich genieße auch die Freizeit in unserem grandiosen Tal um. Und deshalb ist die Gesichtsfarbe eigentlich im Winter meistens besser als im Sommer.
Hannes, was heißt, du bist ziemlich aktiv? Meinst du jetzt die Landwirtschaft oder bist du doch sportlich auch aktiv?
Sportlich immer aktiv, genau. Also ich tue gerne Skitouren laufen, ich tue gerne Skitouren gehen, was gerade passt einfach.
So wie ich, Herr Kerschbauer.
Du bist auch, du warst heuer einmal auf die Ski.
Das erste Mal Skifahren seit langem wieder.
Der Uli hat geschrieben, es fährt Ski, hat ein Foto geschickt.
Du hast geschrieben, ein Ziel auf,
ja. Der Herr Kerschbauer hat nichts Besseres, als zurückzuschreiben, allen alles Gute.
Ja,
auf der Piste scheinbar.
Genau, ja. Johannes, herzlichen Glückwunsch eigentlich. Du bist ja eigentlich haben wir da jetzt einen österreichischen Megastar bei uns sitzen. Du bist Koch des Jahres geworden heuer. Völlig verdient, wie immer. Da haben wir uns ja schon getroffen in Wien.
Absolut.
Dann haben wir eine schöne Geschichte über die Sterne. Da haben wir ein bisschen einen SMS-Austausch gehabt mit zwei.
Das war sehr nett, ja. Echtzeit.
Echtzeit, ja. Was ist jetzt? Gratuliere zu deinem roten Stern und zum grünen Stern. Wir finden auch beides absolut gerechtfertigt.
Ja, vor allem, wir reden immer so viel über einen roten Stern, aber man muss den grünen Stern, da ziehe ich meinen Hut vor den Betrieben. Gell? Und das nimmt ja Michelin schon sehr ernst.
Ich finde es gut und vor allem, ich sage immer, der rote Stern ist der Teller und der grüne Stern ist alles bis zum Teller.
Ja, genau.
Und ich glaube, das spricht mich fast ein bisschen mehr noch an, weil da einfach so viel dazugehört, bis ein Gericht am Teller ist. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg, dass man dieses bewertet, klingt jetzt blöd, aber honoriert, klingt ein bisschen besser. Dass man einfach honoriert, dass man da auf einem guten Weg ist, dass man einfach einen Weg eingeschlagen hat, der zukunftsweisend ist. Und mit diesem grünen Stern, sie ist einfach als eine Bestätigung, dass es genau genauso sein sollte.
Mhm. Und stimmt es, dass Gitt Michelin dort ziemlich nachhakelt oder nachfragt, was den grünen Stern betrifft?
Zurückblickend, aus dem Prinzip ein Formular zum Ausfüllen, was ich überhaupt nicht gern tue, aber ist halt so. Ich wäre schon ganz nervös, wenn ich auf einem Lack komme zum Ausfüllen. Online ausfüllen ist noch schlimmer. Ich mag es nicht, aber ich habe es gemacht in dem Fall, weil es einfach Spaß gemacht hat, den Fragen gewesen, die haben einfach die Augen zu beantworten. Gell. Und dann hat noch, glaube ich, einmal einen angerufen und nur noch eine Befragung gewesen und das war es eigentlich. Aber sie haben da schon sehr genau nachgekocht und in Österreich, glaube ich, sind echt viele auf einem guten Weg, was es dann belangt. Also,
ja.
Doch viele, die mit den Sternen ausgesehen waren, sind die Grünen.
Ja, verdient finde ich. Also gerade in Kärnten auch, immer ihr am Weißensee habt ihr natürlich euch schon wieder ordentlich positioniert. Also da habt ihr richtig abgesandt, abgerahmt,
wie immer. Gerahmt ist der Ausdruck.
Am Weißensee, also ich finde das schon arg, wie es ihr da performt und vor allem Neusacher Hof, glaube ich. Auch, gell? Hm. Und
sternenmäßig, glaube ich, sind ein neues Hof, der Stefan und Lanschmann.
Ja, genau.
Und ich glaube, ich muss oben sein, mit zwei sind wir. Also Empfehlung, jetzt BIP. Ja,
BIP hat überhaupt nur der Stückler, nur der Löwenzahn. Löwenzahn hat die Empfehlung gehabt. Genau, ja, das ist auch richtig super. Ja. Also da habt ihr mit der Region in Kärnten schon wieder ordentlich was vorgelegt. Ja,
ja, wir sind generell auf einem guten Weg oben, was jetzt dann, sagen wir so, die ein bisschen anspruchsvolle Kulinarik anbelangt. Wo es uns ein bisschen fehlt, ist einfach das richtig gute Wirtshaus noch dazu, da war ein bisschen mehr gefragt. Gell? Also wir haben viele, viele Lokale oben, die wirklich eine sehr anspruchsvolle Kulinarik bieten und so das mittendrin war ganz schön und ein bisschen
Mehrheit noch. Ich habe ja mit einem Betrieb geredet, der gesagt hat, für Erm sind ein bisschen zu viel, also mit einem Weißenseerbetrieb ein bisschen zu viel Spitzenrestaurants und ein bisschen zu wenig. Findest du auch? Mhm. Weil ich sehe das nicht so. Findest du auch, dass das zu viel ist?
Zu viel nicht, zu viel kann es nie sein, aber es muss ein bisschen, was man sagen, die Bandbreite, es muss alles irgendwie abgedeckt sein. Und da sind wir einfach zu einseitig mit der Spitzenkulinarik noch.
Aha, ja.
Zu viel kann es nie sein, es muss einfach eine gute Mischung sein.
Aber es fällt mir wieder mal auf, und das zieht sich bei mir irgendwie durch. Die erfolgreich sind, die wollen auch andere Erfolgreiche in der Umgebung haben. Das ist ein alter Hut scheinbar, weil diese Konkurrenzgeschichte ist ja scheinbar nur irgendwo behaftet bei denen, die sowieso umeinander ordern.
Aber für mich ist ein bisschen die Frage, jetzt kennen wir dich schon ein wenig von deiner Persönlichkeit her. Du hast ja damals auch, wie wir draußen waren, auch für die Kärntenwerbung bei der Gourmet-O-Verleihung hast gesagt, du siehst dich nicht als besten Koch Österreichs, sondern du hast einen Auftrag für die Jugend da und du möchtest dem was vorlegen. Bist du das, der was eigentlich die kulinarische Richtung am Weißensee vorgibt? Jetzt glaube ich schon, aber wie war das in der Vergangenheit? War das eigentlich, bist du das, oder? Der was eigentlich immer das vorangetrieben hat, die Qualität?
Das würde ich auch nicht sagen. Es gibt da mehrere Personen, die einfach diese Philosophie schon lang vorantreiben, was wir alle leben, hinter dem wir stehen. Also dieses Thema vom Landwirt zu den Jahreszeiten, dieses autarke Denken, ein bisschen dieses, das ursprüngliche Denken, das haben wir viele im Kopf bei uns haben und haben schon einige vorangetrieben. Ihr lernt sicher nicht. Ich bin sicher auch Teil von dem Ganzen, das glaube ich schon. Aber ich will es nicht an mir jetzt irgendwo jetzt ins Rampenlicht stellen und sagen, ich bin nur der große Treiber, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist ein Resultat aus vielen.
Der Boden war, sagst du, schon bereitet am Weißensee, oder?
Das ist, wenn du am Weißensee bist und du kennst den Weißensee und wenn du siehst, was da für eine Umgebung ist, was wir haben. Und ich glaube immer, eine Küche muss immer den Ursprung in der Umgebung finden. Ich kann keine exotische Küche bei uns um installieren, das passt hinten und vorne zusammen. Da verarsche ich meinen Konsumenten, meinen Gast alle. Im Prinzip muss ich am Weißensee das bieten, was wir haben, wo wir herkommen. Weil wenn ich irgendwo in Urlaub fahre, dann will ich genau das erleben, wo ich bin. Ich will das in den Erlebnisraum spüren, ich will das einfach schmecken, ich will es riechen, ich will es mit allen Sinnen erleben. Und das, glaube ich, ist der richtige Weg. Und das haben sie bei uns ganz gut verstanden, dass wir einfach das präsentieren sollen, was wir haben. Und nicht irgendwas Austauschbares, was es auf der ganzen Welt gibt.
Aber würdest du sagen, dass du einer derjenigen bist, die damit gestartet haben, oder nicht?
Ich glaube, einer, was früh angefangen hat damit, das glaube ich schon. Ja. Aber wie gesagt, es ist zum Beispiel die Almut Knaller, ein typisches Beispiel, die was da für Almuten das schon vor mir oder vor uns gemacht hat, schon so richtig akribisch verfolgt hat, diesen Gedanke. Und ich war wahrscheinlich einer, irgendwann am Stockholmplatz, glaube ich, habe ich schon, also einer von den ersten drei war ich wahrscheinlich schon, was das anbelangt.
Ich glaube, das ist ja schon gelungen, muss man sagen.
die Almut haben wir, ich bin ja, wir sind ja alle Herzer, gebürtiger Steirer, haben wir eigentlich in der Steiermark schon gekannt, dass da oben in ein Bio-OM gibt. gibt. Und waren ja dann, wie wir nach Kärnten gekommen sind, das war einer von den ersten Zukehrer sozusagen, dass wir bei der Almut waren. Die hat jetzt wieder ein Lokal eröffnet am Weißensee. Und man darf, glaube ich, die Familie Knaller generell nicht vergessen, gell? Die Conny und die Cori und der Michael. Also was die, wie wichtig der Betrieber ist, gell? Unglaublich, was ihr da habt. Und jetzt kommen Junge, ich sage mal, seine Bauern, dein Ötter, und jetzt kommen Junge, wie der Franziskus, der Jakob, oder?
Ja. Also Jungs der Franziskus, Franziskus war bei dir Zuschef,
ja genau, der war bei mir. Der ist ja ein Tausendsasser, ist ja Meister, Bäckermeister und Konditormeister.
Der war noch so bescheiden irgendwie.
Wohl, der macht das richtig gut. Und ich würde sagen, der hat einen total guten Weg eingeschlagen. Der kann es und der versteht das Handwerk richtig gut. Und der, glaube ich, blüht auch noch eine große Zukunft.
So sympathisch, muss ich wirklich auch sagen.
Dann der Jakob und die Lilli, oder?
Genau.
Die sind ja oben. Und jetzt mit Neusacher Hof der Rouge Noir.
Genau,
der Stefan Klanschnick. Ja. Also da lohnt sich schon echt, dass man dort einmal hinfährt. Gell?
Ja, absolut. Das sind nicht nur die, was jetzt dann ausgesehen sind, hervorheben, es sind doch viele andere auch, die was wirklich eine gute Arbeit machen. Jeder in seinem Bereich, aber immer qualitative, hochwertige Speisen gehen, um das geht's.
Du hast da im Podcast von Landschaft Leben hast du einmal gesagt, du möchtest die Wirtshäuser, die Gasthäuser ein bisschen in die Pflicht nehmen. Die können ruhig mehr, wenn ich das richtig verstanden habe, mutiger oder mehr sich bekennen zu einer kleineren Speisekarte, das dafür qualitativ besser. Was ist denn dein Rezept? Oder weil du das jetzt auch vorher angeschnitten hast mit, ihr habt vielleicht am Weißensee ein bisschen zu wenig diese Ebene von Wirtshäusern, Gasthäusern. Das hat ja einen Grund, warum die alle aufgehört haben. Und das ist ja kein Problem vom Weißensee, sondern wir leiden alle drunter in den Regionen. Was wären so dein Rezept oder deine Tipps, oder du, weil die du immer dazu äußerst, wie kann ein Gasthaus oder Wirtshaus in der heutigen Zeit mit den ganzen Herausforderungen eigentlich noch weiter bestehen?
Wie soll ich sagen, es ist das klassische Wirtshaus, wie wir es kennen, rund um die Uhr offen, 7 Tage die Woche und eine Speisekarte mit 100 Gerichten, das wird es nicht mehr geben. Das funktioniert einfach nicht. Und dadurch baut man 1-2-10 und das geht es nicht mehr aus. Mhm. Aber ich glaube schon, ein Gasthaus, ein Wirtshaus mit einer klaren Handschrift und mit einer Message, was es verarbeitet, was für ein Gericht es anbietet, weil mittlerweile so viele Interessen beim Essen. Es gibt ja die Veganer, es gibt die Vegetarier, es gibt die Fleischliebhaber, es gibt die Fischliebhaber, es gibt die alle. Es hat jeder seine gewisse Vorliebe. Ich kann nicht alles irgendwie abdecken, das geht einmal nicht. Ich muss mich selber irgendwo hin positionieren, wo ich sage, das ist meine Leidenschaft, das schmeckt mir am besten, das vertritt ich zu 100%. Und dann glaube ich, schaffe ich das auch mit einer kleinen Karte. Ich rede auf eine kleine Karte, aber die ein bisschen abwechselnd in Wochenschritten, in Monatsschritten immer ein bisschen umschreiben, wieder anpassen, der Jahreszeit vor allem anpassen, ganz wichtig. Das finde ich ein Riesenthema, also Jahreszeiten. Ist das Um und Auf. Und ich glaube, da kannst du als Betrieb noch einmal mehr ins Rampenlicht stellen, wenn du sagst, pass auf, der Mai ist so, der Juni ist so, der Juli ist so, und das ganze Jahr wirklich so durchziehst als Gasthaus, als Wirtshaus, da gab es viele Möglichkeiten. Man muss einfach eine gewisse Philosophie verfolgen und hartnäckig bleiben und nicht immer auf die Herren, die was sagen, da gibt es kein Schnitzel, da gibt es den ganzen Plunder, was du wohl kriegst, sondern da gibt es wirklich eigenständige Gerichte, die nicht viel kosten, die aber extrem wertvoll sind, das Produkt selber und wo ich einfach einen Spaß am Essen habe, und da geht es um die großen Speisekarten. Und das glaube ich schon, dass das die Zukunft ist, wirklich ein Thema verfolgen, also eine Philosophie, die muss im Raumlicht stehen. Also eine Speisekarte fängt an mit der Philosophie und dann gibt es die Gerichte. Das war so meine Vorstellung, und sehr stark reduziert natürlich von Mitarbeitern, also eher klar gehalten, nicht viele Tische, und wirklich mitarbeiterarm. Gell?
Ich habe ja große Speisekarten irgendwie nie verstanden. Ja. Die tun wir ja als Gast, finde ich immer schwer bei einer großen Speisekarte. Aber du hast was Spannendes.
Nein, du bist Koch, du bist ja Koch.
Genau.
Und du weißt genau, eine große Speisekarte zu erhalten, qualitativ auf einem Niveau zu erhalten, ist sauschwer.
Und du weißt ja, ich bin ja auch für eine Organisation unterwegs, wo es um regionale Lebensmittel geht, und da merke ich halt bei diesen riesen Speisekarten, da geht es halt dann los. Gell? Wenn wir dann auch noch 12 Desserts brauchen, dann wird halt einmal der Apfelstrudel zugekauft, und dann geht's los, und dann verhedere ich mich eigentlich. Also ich finde auch immer weniger als mehr, und ich kenne eigentlich gar keine Gäste. Ich verstehe immer, ist das ein Gedankenfehler, ist das ein Denkfehler, dass Leute glauben, es muss eine große Speisekarte geben oder Wirte. Weil Ich weiß nicht, ob der Gast die große Speisekarte haben will. Ich weiß es nicht.
Das ist das, man muss alles anbieten. Das ist immer das Thema. Ja. Man muss jedem irgendwie Genüge tun. Das ist ein bisschen unsere Mentalität im Kern. Kim auf der Masophäre. Ich weiß nicht.
Könnte schon sein.
Unsere Eigenständigkeit, unsere Lebensmittel, unsere eigentlichen Lebensmittel wieder umbauen und verkaufen, die haben für mich, die muss man immer so zwanghaft in den Vordergrund stellen, obwohl sie genial sind. Aber es überwiegt immer diese internationalen Zutaten, das sieht man bei uns immer häufiger wie alles andere.
Ja, es wird eine der größten Molkereien in Österreich, die machen am Tag 400.000 Liter Milch Mozzarella, ja. Mhm. Also für die Pizza nicht. Mhm. Also das ist einfach alles immer gleich, ja. Mhm. Du kannst wunderbar einen anderen Käse zum Beispiel auf eine Pizza aufhören. Mhm. Das funktioniert
total gut. Übrigens, das verstehen die Italiener dann sehr wohl, wo der Mozzarella herkommt. Natürlich ist der Mozzarella immer so eine Basis, aber da, die wissen wieder, dass wunderbare Käse einmal auf einer Pizza mit passenden Zutaten voll kombiniert werden können. Ja. Aber ich muss den Hannes was fragen, er hat nämlich jetzt ganz aktuell Veganer angesprochen auch. Und da muss ich einfach sagen, da positionierst du dich auch ziemlich klar, oder? Was Veganer betrifft.
Genau, im Prinzip bieten wir für Veganer nichts an, weil das einfach unsere Grundeinstellung, meine Grundeinstellung ist, und ich kann keine Küche kochen, die mir sowas von widerspricht in meinem Warenkorb. Und mein Warenkorb, der ist einmal ganz fix ausgestattet mit tierischen Produkten in Form von Butter, Milch, Joghurt und so weiter. Das ist ja meine Basis eigentlich in der Küche. Und ich kann mich von denen wegbewegen, weil ich es nicht mag. Und weil es auch nicht kann, wahrscheinlich so gut machen. Und warum muss ich, wie gesagt, jedes Modegeschäft bietet auch nicht alle Marken an.
Ja, das ist ein guter Satz, oder Herr Kerschbach?
Und genauso ist beim Essen auch. Und ich biete einfach das an, was meine Küche, meine Philosophie, hinter dem ich stehe, und das war's. Und wenn einer Veganer ist und zum Essen kommt, dann hat er halt Pech gehabt.
Aber ich würde ja sagen,
ich bin jetzt kein Gegner von den Veganern, in keinster Weise.
Genau, ja.
Und wie gesagt, es ist einfach jeden seit Zugang zum Essen. Und den soll er pflegen, den soll er vertreten, würdig vertreten, nicht militant, bitte, das mag ich nicht. Aber ich kann nicht alles anbieten, will ich nicht.
Aber was wir Entschuldige, Herr Kerschbaumer, was wir raffiniert vor Ort gesehen haben bei dir, wie wir essen waren, haben wir ja, ich würde sagen, du hast raffinierte Gerichte für Veganer genauso. Aber du würdest jetzt nicht sagen, ich biete den Veganern ein ganzes Menü.
Es gibt teilweise vegane Gerichte, ja. Witzigerweise bin ich schon drauf gekommen.
Ja, das passiert einem dann
nicht. Weil es einfach passt, aber nicht mit den Gerichten, ich muss es unbedingt machen jetzt. Gell?
Weil wir sagen, der Puntarelle, von dem wir heute noch schwärmen, dieser Gang mit diesem außergewöhnlichen Gemüse aus Oberitalien, das wäre auch vegan, oder?
Nein, da war ein bisschen eine süße Sahne mit dabei.
Bei
der Creme.
Da hat er mal die Butter drüber gegeben.
Nein, das war nicht da. Aber stimmt, das war eigentlich so.
Das wäre jetzt ein Klassiker, wo du sagen kannst, lass das noch
die
weg.
Prozent haben gefallen,
ich finde es jetzt wieder sympathisch, dass ein bisschen ein Schlag was dabei ist.
Nein, ich finde die Erklärung voll super. Du hast zum einen jetzt gesagt, du bist dafür bei den Gasthäusern oder so, dass man ein bisschen reduziert und man kann nicht immer alles anbieten. Das kennen wir auch nicht. Und du hast gesagt, Mili, du bist nicht gegen Veganer. Der Tabara, das Bio-Hotel, hat jetzt einen super Poster rausgehauen, die Marianne, wo sie gesagt hat, sie steigen aus diesem VegetJanuary oder wie man das ausspricht, diesen veganen Monat Januar, wie sagt man da, Veganery wahrscheinlich.
Nein, es gibt die Dry Generys, nicht, die nichts trinken im Jänner.
Die verstehen mich auch nicht.
Die verstehen
mich
auch nicht.
Und weil es halt einfach nur mehr, die hat das super erklärt, das könnt ihr euch auch durchlesen, dass es halt eher ein Marketing-Gag geworden ist. Aber es gibt bei den Veganer militante Typen und Mädels und bei den Fleischfresser gibt es auch feste Deppen.
Also, absolut. Ich würde anlegen. Aber wenn es um die Grundeinstellung von mir jetzt angeht, sage ich, der Veganer hat eigentlich in unserer Gesellschaft jetzt Kärnten, Österreich, sogar mal ausgenommen, eigentlich, wenn man diese ganze Kultur, die Kulturlandschaft und so weiter.
Keine Lebensgrundlage, oder?
Das irgendwie passt nicht zusammen. Ja. Es passt einfach nicht zusammen, gell? Ja. Weil wir einfach unsere ganze Kultur basiert auf diesen tierischen Lebensmitteln, eben Butter, Milch, Milchprodukt-Thema, finde ich. Und das Rad dreht sich weiter. Also, was das Thema, was ist? Es ist die Kulturlandschaft zu erhalten, es sind die Alben zu erhalten, es ist ein Kreislauf, der es weit ausholt. Gell? Mhm. Und wenn man zum Beispiel das Ganze herunterbrechen würde und sagt, pass auf, ganz Österreich ernährt sich vegan, dann haben wir ein Riesenproblem. Mhm. Weil dann erst einmal die Anbaufläche nicht für die ganzen eben Ersatzprodukte, die wir dann brauchen, eben zu den tierischen Fetten, zu den tierischen Eiweißen und so weiter. Und die Kulturlandschaft geht den Bach runter, die Almen sind weg und dann haben wir uns wirklich extrem viel zerstört.
Du hast jetzt was Interessantes gesagt, Ersatzprodukte. Gell? Und ich glaube, von dem muss man sich ja komplett trennen. Ich war jetzt ja in Japan und mein neues Projekt geht ja ein bisschen Richtung Tofu und natürlich alles Kärntner Bio-Soja, das ist eh ganz klar. Finde ich auch einen spannenden Zugang, aber ich will da auch nicht an Veganer ansprechen und auch vor allem keine Ersatzprodukte machen. Ich finde es so kurios, dass man dann irgendwie ein Schnitzel oder ein Frankfurter Würstel nachbauen muss mit irgendwelchen Zutaten, wenn wir super Gemüsesorten da haben, wenn wir super Getreideprodukte, Bohnen da haben, das, und in Japan wird das überhaupt nicht als Ersatz gesehen. Ja. Und jetzt war eine liebe Freundin da, die Noemi, die was im Patissier des Jahres 23 oder 22 war, da haben wir mit Tofu einmal was gearbeitet und das ist so eine super Kombination. Milchprodukte und Tofu, das ist unglaublich gut. Oder Fleisch und Tofu, gell? Also das sowohl als auch. Ja.
Übrigens das Noemi Kronhofer, liebe genau. Grüße gehen raus, genau. Wie man immer so schön sagt.
Und, aber ich möchte noch auf eins zurückkommen, weil ich habe da ja was mitgebracht vom letzten Kochcampus, das war zum Thema Wintergemüse. Und das war für mich so interessant, wie lässig und wie gut und wie geschmackvoll das Wintergemüse ist. Also da lasse ich ja jedes Sommergemüse eigentlich stehen. Und man kann als Betrieb sich richtig drauf freuen, wenn man Produzentinnen oder Produzenten hat, die was an gewisse Sorten für den Winter anbauen. Also ob das jetzt Bok Choy, Dat Choy, alles was wir da gegessen haben, das ist so frisch, knackig, gesund. Es hat da in der City Farm der Palme gesagt, weniger Unkraut und Schädlingsdruck im Winter, das wächst längsamer. Aber wenn du gesehen hast, wie gesund die Lebensmittel ausschauen und wie gehaltvoll, dann muss ich sagen, gefreut auf den Winter und aufs Wintergemüse. Das ist eine Saison, die was komplett bei uns verloren ist eigentlich. Weil was magst du?
Du erkennst sie nicht. Also wenn du gerade in unserer Branche bist, wo du damit jeden Tag zu tun hast, als Normalverbraucher im Supermarkt, weißt du nicht, ob Winter oder Sommer ist, ganz ehrlich.
Ja, das ist
wenn der Schneefrau vom Chef, wo du vielleicht ausrutscht, ein bisschen leisig ist, dann weißt du, dass Winter ist. Aber drin, bei der Auswahl, da immer schwach.
Stimmt eigentlich.
Das zu beurteilen.
Da hast du immer alles.
Wenn ich ehrlich bin. Und da gibt es vor allem dieses richtig geile Wintergemüse, gibt es ja nicht schon.
Ja, das stimmt, ja.
Oder?
Das stimmt.
Ich persönlich liebe die Petersilie-Wurzel, ja. Das ist eines von meinen Lieblingsgemüse im Winter. Und die kriegst du in keinem Geschäft. Ich habe es noch nie gesehen. Die gibt es in diese Suppenpackungen drin, in diese Fixfertigpackungen, wo Suppengemüse, da kriegst du sie. Aber so als Einzelgemüse hätte ich persönlich noch nie gesehen. Nur als Beispiel.
Wie schaut es aus mit Stefan Bachmann? Hat das?
Stefan Bachmann ist da wirklich so eine Bereicherung für uns, gell? Ja. Also der in Kombination in unserem Fall mit Rudi Sommeriger im Spital, also der Bauer im Spital, der Bauer im Geiger, die halten uns recht gut über den Sommer und die Kombination ist super. Der Stefan ist ein bisschen innovativer, ich will nicht sagen innovativer, nicht dieser Blödsinn, aber einfach ein bisschen mutiger. Der Rudi ist schon gesettelt mit seinem Sortiment, das grandios ist. Gell? Ja. Und der Stefan ist einfach der, was viel probiert, der jugendliche Traum noch da.
Und der ist Koch, oder? Der versteht.
Der ist Koch, der probiert gern viel und der hilft so ein bisschen. Man sagt, das hätten wir gern, ist er wirklich voll dahinter. Und wir mittlerweile ein Sortiment, ich glaube, ich weiß nicht, ob es das in Österreich
stimmt.
Das findest du schon in Österreich nicht oft, diese Möglichkeiten.
Und das erarbeitet sich mit Stefan oder mit euren Produzentinnen?
Nein, er ist Gott sei Dank selber so voller Power und voller Freude für was Neues wieder zu entdecken und anzubauen.
Wahnsinn,
das bringt uns viel. Ja.
Er hat einen Rhabarber-Nektar. Ich meine, ich weiß schon, jetzt waren wir einmal, glaube ich, aus, gell? Der Rhabarber-Nektar, aber er kommt wieder und ich meine, ich finde das einfach, das sind so Kleinigkeiten, das macht wieder keiner. Und viele Raritäten hat er ja. Ne?
Da war eine ganz witzige Aktion, es war vor 2 Jahren, den Hagel viel hingemacht. Stefan, die haben ja massive Ausfälle gehabt, hat im schweren Hagel einmal, ich weiß nicht, wo das war. Und dann haben wir mit ein paar Partnerbetrieben zusammen, der Resi war dabei, der BMW, haben wir Hagelgemüse eingemacht. Also wir haben das ganze Gemüse gekauft, was hin war, und eingelegt. Und haben quasi da die Gläser und die Gäste verkauft und die Einnahmen haben 1:1 den Stefan zurückgegeben. Und haben mich da ein bisschen unterstützt, um ihm auch zu zeigen, dass wie wichtig er für uns ist.
Dass ihr auch für ihn da seid.
Genau, und das hat recht gut funktioniert und das hat auch, war, glaube ich, eine gute Geste und das hat uns getaugt, weil wir es hin die Gemüse weitergebracht haben. Und für ihn war es da auch ein bisschen ein Ansporn wieder, dass er einfach Leute hat, auf die er erzählen kann. Und dass wir voll hinter ihm stehen, glaube ich, das muss zurückgeben.
Eine super Aktion, also haben wir zu wenig gehört drüber.
Ja, das haben wir nur quasi bei uns intern ein bisschen die Lebensmittel verkauft, alles gut angelaufen, haben wirklich viel Gäste genutzt und das irgendwie gekauft.
Das ist eine wahrliche Kooperation oder Zusammenarbeit dann letztendlich, wenn du sagst, okay, wir sind auch da, wenn es jetzt nicht 1A-Produkte hast, wenn es nicht nur Filet gibt, sondern wenn es auch was anderes gibt und Das glaube ich, so müssen Kooperationen dann letztendlich ausschauen.
Die hackeln nicht wie die Pläne.
Gibt da ja als Produzent, Produzentin oder Produzent ja Sicherheit, dass du auch was einnimmst. Ja?
Also diese, und um das geht es, aber ja, um zu sagen, wir sind da, wenn es dir schlecht geht, dann sind wir auch da und schauen, oder wenn es euch, muss sagen, euch nicht in der Land, seid ihr als Familie dahinter. Mhm. Wenn es euch schlecht geht, dann wenn ihr wirklich ein Problem habt, dann müssen wir einfach zusammenhalten und das so best wie möglich ausmessen, das Problem. Und ich sage, das ist ein Wahnsinn, wie die buckeln da, und da sind die ganze Familie im Einsatz, ich weiß nicht, die Nacht, glaube ich, auch noch schreiben sie Rechnungen und das geht durch. Das ist ein Beispiel, war noch vor 3 Jahren, glaube ich, ist das schon gewesen, ruft er mich an, eine Woche vor Weihnachten, und er sagt, was ist denn am Dienstagabend, ob ich dann Platz, ob ich Zeit hätte. Dann sage ich, wieso, ja, er braucht einen Koch daheim. Dann sage ich, für was denn? Ja, er wird heiraten. Und dann sage ich, jetzt vor einer Woche vor, sagst du was, ja, jetzt ist gerade Zeit sogar vor Weihnachten, das geht so gut aus. Sie brauchen ein bisschen Essen daheim auf der Nacht, ob ich vorbeikomme, sie heiraten eine Familie, ganz klar, weil das geht sich super aus auf der Nacht am Dienstag und das passt zeitmäßig. Ja, also es ist schon ein sehr gedachtetes Jahr bei ihm oder bei der Familie immer, und das muss ich echt einmal sehen, was da eigentlich geleistet wird. Gell? Das kriegst du nie hinter das Geld.
Ja, bist du hingefahren?
Freilich. Ja, da haben wir drüben einen Service gemacht, gekocht.
Wirklich? Da holst du einmal den Sternekoch schnell her, verstehst? Ich finde das super. Dann bist du aber auch da für solche Leute.
Nicht? Na gern, das tut man auch gern. Das ist kein Covid, das ist einfach, das tut man auch gern. Wenn man,
zu uns bist du auch gekommen, du hast auch gleich gesagt, du kommst heute, hast du ja einen Warenkorb noch gekriegt, also du hast ja ein bisschen was vor heute mit
uns. Nicht genau geschaut.
Ich habe ein bisschen was gesehen, okay, safe.
Dann hat er die Lambina reingesehen, dann hat er sich gedacht, mit dem Fisch, gell, surfen darf.
Ja. Das ist er daheim.
Oder was gewagtes Rohes aus dem Lamminneren.
Schauen wir, was wird. Okay. Hannes, Frieden, freut sich schon.
Ja. Hannes, zu deiner Küche, Bergsee. Ist schon klar, in der Bezeichnung Bergsee-Menü oder Bergsee ist alles drin, aber wie definierst du das dann doch für dich? Also
ja, Bergsee ist einmal unser Lebensraum. Das haben wir ganz klar definiert und wir unterteilen eigentlich das Jahr in mehrere Mikrosaisonen. In unseren Köpfen spielt das genau so. Und es gibt so, soll man sagen, der Anstoß ist der gewesen einmal, oder ja, vor langer Zeit, wo ein Gast gesagt hat, er möchte einmal im September kommen, weil er ist immer im Juni da, ein Stammgast. Und er isst im Juni immer das gleiche Gemüse und die gleichen Zutaten. Er will im September kommen, damit er einmal das September-Gemüse kennenlernt. Und er hat gesagt, hey, eigentlich
hat er recht.
Hat er recht, gell? Ja. Eigentlich ist das super, das war schon lange her. Und seitdem haben wir gesagt, pass auf, wir orientieren uns noch viel mehr nach die Verfügbarkeiten. Und man glaubt gar nicht, wie eigentlich vielfältig du das ganze Jahr bespielen kannst oder unterschiedlich bespielen kannst. Mit dieser Saisonalität, das Wort mag ich nicht, weil es schon wieder ausgelutscht ist,
wie
das
andere.
Aber einfach diese mikrosaisonellen Verfügbarkeiten finde ich schöner. Wenn man die wirklich gut ins Rampenlicht stellen kann und du tust da wahnsinnig viel. Und genau das ist ja eins von den wesentlichen Eckpunkten der Bergseeküche, dass man einfach alle zu seiner Zeit eben verarbeitet, präsentiert und verkocht. Und der Zugang war immer der, ich habe ein Lebensmittel, aus dem mache ich was. Und nicht, ich habe eine Idee zu einem Gericht und die muss man die Lebensmittel das besorgen.
Zukaufen, ja.
Genau, das war so ein bisschen unser Zugang. Ja. Und auch diese 3 Ws oder 4 Ws mittlerweile auch, was uns ganz, ganz, ganz stark mit der Bergsküche verankert, ist das, was für ein Lebensmittel habe ich, woher kommt es, wer profitiert davon und wann wird es geerntet. Also ich sage mal so, das sind so unsere 4 Ws, auf denen wir uns immer sehr stark aufhängen, und das, glaube ich, sagt eh schon alles aus, über die Grundthematik der Bergseeküche. Genau.
Du hast aber dann, wenn wir da ein bisschen tiefer in die Materie gehen, mir sehr fasziniert, ich komme jetzt wieder auf den Gang mit dem Puntarelle, also mit diesem wunderbaren Zichorien-Gemüse, was es ja ist, ne? Da hast du Apfelgel, Selleriecreme und das sind Petersilwurzelcreme war das. Und einen reduzierten Apfelfond, oder was du da gemacht hast. Dann ist eine Info gekommen, die hat mich fasziniert, weil das habe ich so noch selten irgendwo gehört, dass du sagst, und dann gibt es bei mir zusätzlich nur noch ein Salz. Und du arbeitest, wenn du in Richtung Geschmack und runder Geschmack gehen willst, mit all diesen Zutaten drumherum, aber es gibt irgendwie nichts Großartiges dazu an Gewürzen. Das ist ja eine spannende Philosophie, übrigens wieder spannend gesagt, das sagen wir alle gern, gell? Diese Philosophie, wie kommst du da trotzdem auf den Geschmack, indem du viel reduzierst und wie geht das?
Jedes Lebensmittel hat einen Eigengeschmack, und um den geht es. Die Eigenschmecker von den unterschiedlichen Zutaten oder Lebensmitteln, die muss halt kombinieren. Und das ist ein bisschen der Zugang immer, dass man sagt, pass auf, der Apfel schmeckt süß, die Petersilwurzel schmeckt so süßlich, wurzelig, ein bisschen ja, so erdig. Ja. Dann hast du die frittierten Schollen, die sind ein bisschen, noch ein bisschen bitterer vielleicht vom Geschmack her, durchs Frittieren immer, durch die Farbe, wie du es frittierst. Nicht? Dann hast du in dem Fall die Mundarelle, die Bitterkeit mitbringt, leicht Salz und ein bisschen balsammäßig war dabei, würde ich sagen. Ein bisschen die Süße vom balsammäßig noch dazu. Und hast eigentlich schon alle Geschmackskomponenten auf einem Teller, nicht? Und um das geht's.
Da würdest du einfach du wirst wahrscheinlich dann wenig mit Pfeffer arbeiten, außer der Pfeffer passt einmal.
Da kann Pfeffer nicht
alles, ne? Das ist so arg, oder?
Ja, das ist nirgends.
Ich mag keinen Pfeffer, keinen Knoblauch, nicht richtig. Ich mag es nicht.
Hochspannend.
Ja, du hast eigentlich nie eine. Die einzige Ausnahme ist die Schweinesauce da. Also wenn ich ein Schweinegericht mache in die Sauce, muss ein bisschen Knoblauch rein. Das lasse ich aber zu, aber ich tue Knoblauch bei uns wirklich hinter den Safe versperren, weil die Mitarbeiter lieben alle Knoblauch, aber ich mag es nicht. Ich mag Knoblauch schon, nicht falsch verstehen. Ich hab's gern, aber mich stört es immer so in jedem Gericht, weil es immer so dominiert. Mhm. Wenn du sobald noch Knoblauch drin hast, ist das Gericht für mich Knoblauch. Es gibt so gewisse Zutaten, die hauen da alles zusammen. Und Knoblauch ist auch so.
Du findest wahrscheinlich Bärlauch noch schlimmer.
Bärlauch als das ist alles so Gewürz für mich eigentlich. Gell? Und du musst ein paar Tropfen Bärlauchöl dazu irgendwo, dann geht es ja wohl. Gell? Aber es darf man nicht immer so dominieren. Dann mag ich es nicht, wenn alles nach Knoblauch schmeckt. Mhm. Ja, das ist eben das Thema.
Für mich komplett neu. Also ich habe zwei Sachen. Einmal haben wir ja schon mal geredet, dieses am Abend essen, wo deine Küche auch für leichte, leicht verdaulich oder wo du sagst, die Halbpension-Gäste können sich dann nicht bis 11 Uhr die Wampen vollschlagen, dass man gut schlafen kann. Und eben, wie wir das letzte Mal dort waren, wo du gesagt hast, es gibt eigentlich jetzt ein bisschen plakativ gesagt, keine Gewürze bei dir. Gell? Mhm. Und ich bin jetzt kein Koch und dann denke ich mir immer, bist du deppert, wie geht denn das? Gell? Aber das war fantastisch, was wir gegessen haben.
Und dann, ich würde jetzt nicht sagen, keine Gewürze, aber jetzt sind wir auf
schon ein bisschen.
Genau, aber es wird nie ein Gewürz über dem dominieren. Ich koche einen Sud auch mit einem Everholerkerner drin und mit einem Pfefferkerner im Sud, jetzt in einer Rindsuppen oder in einem Fischfond. Da gibt es natürlich auch dazu, gell? Aber es wird nie so direkt eine Rolle spielen, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Gell? Ja. Aber direkt am Pfeffer, das geht gar nicht. Oder das mag ich einfach nicht, das Knoblauch auch nicht, das ist einfach so, was nicht passt.
Die Mitarbeiter werden wohl einmal Spaghetti Aglio Olio kriegen.
Ja, sie dürfen aber gar nicht mal kochen, aber es ist ein bisschen so, ich will nicht sagen, ein Diskussionsthema, schon eher ein bisschen ein sehr eiternes Thema, wenn es um das geht. Und Dienstag ist immer mein Freitag und dann sage ich, da kannst du tun, was du willst, war wurscht.
Da läuft dann der Knoblauch
über den Fressen. Das macht es immer so ein glasgeschälter Knoblauch noch übrig. Witzigerweise. Aber ja, ich bin nur, wie gesagt, das ist mein persönliches Geschmacksempfinden und das setze ich einfach zu 100% um. Da geht es um mich und meinen Geschmack, was mir schmeckt.
Ja, das ist ja das Schöne, das macht es ja so interessant. Und wir haben da wirklich, und vor allem, mich hat das fasziniert, weil ich war schon reduzierter und nicht so viel Gewürze, das haben wir ja oft und gern und stehen wir auch dahinter, aber dass du dann wirklich so weit gehst und sagst, da habe ich jetzt wirklich nur zusätzlich Salz dabei, aber ich habe mit allen anderen Zutaten in dem Gericht gearbeitet, das eine habe ich ein bisschen reduziert, da ist das Produkt an sich jetzt gegart und so weiter, Wahnsinn. Also den Apfel, du hast ja allein aus dem Apfel, da, den hast du ja zwei oder dreimal eingebaut in dem Gericht.
Der ist im Prinzip, der Apfelgel ist eigentlich eine Apfelreduktion, ist eigentlich unsere Geheimwaffen, sagen wir mal dazu, oder Waffen, das hat ja der Dunner Franziskus immer gesagt, Waffen, haben wir schon, sind im Prinzip einfach Apfelsaft, 4 Liter, aber reduziert auf einen halben Liter oder einen Viertel Liter. Das ist fast schon so richtig so ein Kleister, weil es so viel Honig fast schon. Und das ist einfach so eine Zutat, die wir einfach ja, extrem gern haben und sehr oft einsetzen.
Ja. Und dann hast du ja noch was drüber gekriegt. Also mich hat jetzt gerade ein Koch angerufen und hat gesagt, ja, habt ihr was Ähnliches wie Pelperknolle? Ja? Und das ist halt immer, da Respekt geht da raus an Yumi, die was da wirklich ein Produkt auf den Markt gebracht haben für Spitzengastronomie, das hat wirklich jeder. Und du hast aber auch so was Trüffeliges, so eine Pelperknolle gehabt, die du selber gemacht hast, das hat mich sowieso umgehauen, das wäre nie vergessen. Da hast du dann noch was drüber gefinisht. Was war denn das?
Ein lauter Koch war das.
Ja, lauter Koch. Aber kannst du das erklären, das meine
ich? Wir sind im Prinzip so eine Buttervernichter. Also ich weiß nicht gerne mit Butter, deshalb habe ich auch heute die Butter mitgebracht.
Also okay, im Namen der österreichischen Milchwirtschaft herzlichen Dank.
Sehr gerne. Ich stehe da voll dahinter. Und Butter ist die Basis einfach so. Ohne Butter geht gar nichts. Und da einfach, nachdem wir immer das Butterschmalz verwenden und Butter selber klären, bleibt durch das Klären. Die Butter wird ja aufgeteilt in Wasser, in Fett und in Eiweiß eben zerrissen. Das Wasser verdampft, das Fett bleibt zurück und das Eiweiß setzt sich da meistens am Boden ab, im Topf drin, im Kern. Und genau das Eiweiß, was sich absetzt, das rösten wir nochmal nach. Also nachdem wir die Butter abgeseit haben, rösten wir es nach und formen das zu einer Kugel, weil das Fett kann man so recht gut formen, frieren es dann ein und dann ist die Kugel, die eigentlich einer Pelperknolle fast ähnelt oder eher einen schwarzen Trüffel ähnelt, hängt ja von der Farbe ab, wie sehr das geröstet worden ist. Ja, gell? Ja. Und das nehmen wir immer her und finischen ab und zu Gerichte, indem wir das einfach drüber reiben dann vor dem Gast, weil es einfach ein Wegwerfprodukt ist eigentlich. Eigentlich haut es fast wieder weg. Und uns taugt das extrem, weil es einfach so viel Geschmack mitbringt, so Bitterkeit, so leicht karamellig.
Ja, voll. Es war dran.
Einfach so vielfältig ist vom Geschmack
her. Irgendwie, ja. Genau. Und ist dieser Lauterkuchen was Traditionelles, also was man früher gemacht hat?
Ja, oder? Das meinst du, da hat Bäuerin gesagt, von der Frau Moser und vom Binterhof in Berg, die hat mir gesagt, pass auf, heißt, ich habe immer gesagt, Sieg, gell? Ist ja kein Sieg eigentlich. Hat mit Sieg natürlich
Sieg
wird ganz anders hergestellt.
Genau,
und wenn man Sieg sagt und seitdem sage ich, nein, es ist ein Lauterkuchen, hat es mir genau erklärt, was ich da mache. Und das ist eigentlich ganz was schon mal sogar eine Daseinsberechtigung gehabt hat einmal, gell? Früher.
Ich weiß nicht, so witzigerweise. Also, ja. Ich habe das noch nie gehört, das hat mich total beeindruckt auf mehreren Ebenen. Erstens einmal signalisiert das für mich deinen eigenen Küchenstil, weil das ist immer die Frage, wann hat man den oder wie entwickelt man sich das? Das ist für mich so ein bisschen das Produkt, wo ich mir denke, der macht es oder die, bist ja nicht alleine, gell, aber das bei euch um. Ihr macht euch Gedanken um Zero Waste, oder? Also, dass man nichts wegschmeißt, dass das so richtig was Geiles sein kann, dass man gleichzeitig eben drum habe ich gesagt, da ruft die einer an und sagt, da habt ihr ein Pelperknolle und du entwickelst das mit dem Rohstoff, was du da hast. Also, in dem Produkt steckt einfach sehr viel Weisheit, Wissen, Nachhaltigkeit und Intelligenz von eurer Seite drinnen. Also, das für mich jetzt, und vor allem, wenn ich jetzt, was Milch angeht oder Milchwirtschaft, kein Würstel, und ich finde das immer ganz interessant, wenn du von Koch oder von anderen Leuten was erklärt kriegst, was man vorher nicht gekannt hat.
Das ist so.
Nein, es ist so super. Ja. Und das gleiche Erlebnis haben wir jetzt vor kurzem im Etz gehabt in Nürnberg, also da musst du wirklich einmal hin. Mhm. Der macht eine Doppelfermentation mit einem Shiokochi, die Butter, und du bist dort und isst eine doppelfermentierte Butter, das habe ich mein ganzes Leben noch nie gehört, und der Felix Schneider erklärt mir das, wie er das macht, und du sitzt nur noch drinnen und denkst, bist du deppert, wie geil ist das, dass sich Köche mit einem Produkt so auseinandersetzen, dass selbst Profis wie mich, sage ich jetzt einmal, das komplett neu ist und da komplett oft einmal ein Paradigmenwechsel ausfällt. Also da hast du echt also Hut ab. Also richtig.
Aber das ist gut, wenn man die Einstellung hat und du hast ja auch, dass du einfach alles erklären lässt und dass du einfach alles annimmst und nicht dein Wissen immer drüber stellst und sagst, nein, und mit einer gewissen Sturheit abwürgst zu gewissen Themen. Und das bin ich wahrscheinlich auch gleich gestrichen wie du. Ich bin auch immer extrem dankbar, wenn ich sogar einen Mitarbeiter habe, der mir was erklärt.
Genau, ja.
Das ist schön.
Ja,
und ich bin der, was okay, du hast ja keine Ahnung. Aber eigentlich so denke ich mir im Hinterkopf, okay, eigentlich hat er recht. Aber ich mit meiner Sturheit oder mit meiner, wie soll man sagen, mit meiner...
Ja, mit dem Weg oder Wissen oder Know-how, was man gerade hat.
Zu glauben, Allwissenheit, stehen wir ein bisschen im Weg. Und ich glaube, das musst du immer annehmen. Und das haben wir auch, ich glaube, das konnte ich ganz gut. Ich war immer Köch gehabt, auch der Franziskus zum Beispiel ist auch so ein Koch gewesen oder der Martin Nuhr da, von dem ich von drei gelernt habe. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, das ist, so musst du es annehmen. Und zu sagen, jetzt, ich bin der Chefkoch und ihr seid die, was jetzt an der Abarbeiten, was ich anschaffe, das geht schon in gewissem Maß, dass du eine Philosophie sinnen vorlebst, aber vom Know-how her, glaube ich, bringen die alle so viel mit, die haben schon so viel gesehen und erleben so viel, und ich glaube, das muss man schon annehmen, und dann, glaube ich, wird das Team richtig gut und auch die voll. Küche wird viel, viel interessanter.
Ja. Ich glaube, das macht es auch aus und das macht die sympathisch, und das ist, mir geht es oft so, bei Veranstaltungen, ich koche wieder gern und oft vorleiten, oft wenn ich meine Schauchgeschichten habe, und da kommen oft diese Freaks daher, die nicht kochen gelernt haben, die da irgendeinen Tipp geben, wo du sagst, das mache ich jetzt noch, das ist super. Viel, und da kommt einfach viel. Und deswegen bin ich ganz bei dir. Also,
wir müssen einfach viel mehr reden, es braucht mehr Austausch, die Kirche und die Produzentinnen, ist einfach total, total wichtig.
Das haben wir gerade gesagt, mit Kochcampus Möglichkeit, man es da wirklich austauschen, aber es ist immer so, ein Koch, für mich ist ein Koch und ein Mediziner das Gleiche. Und der Mediziner, der Studium, der studiert eben lange, und dass er eben zu seinem Berufsendstadium kommt einmal, wo er ist, und wir haben es nach einer Lehre bald einmal erreicht, aber wie gesagt, ich glaube, das Spektrum ist genau das Gleiche. Ich glaube, da weiß keiner mehr und keiner weniger, und wenn man sich da wirklich perfektionieren will, ist beim Kochen ja unendliche Bandbreite, und genauso in der Mediziner, das hört nie auf, und deswegen vergleiche ich es immer ganz gern, weil andererseits hast du den wirklichen Akademiker-Beruf oder einfach diesen Beruf, den du wirklich beinhart dir auf der Universität anhängen musst, und als Koch hast du das Glück, dass du eigentlich genau das gleiche Spektrum dir selber aneignen kannst, aber mit so vielen Möglichkeiten. Mhm. Mit Auslandskochereien, mit anderen Betrieben, was du anschauen kannst. Du kannst so viel sehen, so viel erleben und so viel kennenlernen. Auch eben zwischenmenschlich, das ist großartig. Und deshalb ist das einfach so eigentlich ein sehr einfacher, aber doch viel interessanter Weg, als wieder studieren zu müssen.
Ich habe jetzt, werden wir nachher noch zum Ende kommen und dir noch ein bisschen den Warenkorb erklären. Ich habe allerdings noch eine, wenn ich darf, noch eine Frage, was für mich immer ganz wichtig ist. Das ist zum Thema Preis, Wert, sich was leisten können. Jetzt steht natürlich, wenn man sagt, Michelin, Hauben, 4 Hauben, 5 Hauben, Sterne, man zieht natürlich ein gewisses Publikum an. Ich sage jetzt einmal, die sich das leisten können, und da gibt es ja ein paar, die sich das nicht leisten können. Wie ist denn da so dein Zugang? Ich als Produzent sage immer, weniger wegschmeißen. Also es werden ungefähr 30% der Lebensmittel, die man einkauft, unverpackt weggeschmissen. Also in Wien wird am Tag so viel Brot weggeschmissen, wie die zweitgrößte Stadt Graz am Tag brauchen würde. Da ist was drinnen und man kann ruhig ein bisschen das daheim, das Kochen ein bisschen verändern, weil ich kann die regionalsten, besten Bio-Erdäpfel kaufen, die beste regionale Bio-Butter, ein gutes Salz und habe einfach gegessen. Ja. Also man schaut einen Speiseplan ein bisschen... Nur Bio-Jungrindfilet wird sich nicht ausgehen, das kostet halt wahnsinnig viel, aber es gibt halt einen Haufen andere Lebensmittel, die man super zubereiten kann. Wie ist denn da dein Zugang zu deinem Haus, zu eurem Haus oder überhaupt zu der Spitzengastronomie, weil man lernt ja wahnsinnig viel von deinen Teller, von dem Zugang, aber das kann sich halt auch nicht jeder leisten. Wie ist denn dein Standpunkt da dazu?
Boah, da hole ich zwar weit aus, gell?
Ja, wir haben noch Zeit.
Nein, ich glaub, der Mensch ist ein Allesesser. Der hat das große Glück, dass er alles essen kann. Mhm. Das haben wir nicht viele, wir nicht. Also wir essen eigentlich alles. Alles Fresser eigentlich, wenn man so sagt. Das haben wir die Basis, was wir haben. Und ich glaube, wir müssen essen, damit wir leben können. Wir müssen dementsprechend essen, damit wir uns gut fühlen, damit wir Energie haben, damit wir Wohlbefinden haben. Das sind so viele Faktoren, was einmal da ausschlaggebend sind. Dass wir eine gewisse Basis haben, wie gesagt, dass wir uns wohlfühlen, dass wir einfach Energie haben. Mhm. Das haben wir, das Essen, das Grundprinzip vom Essen. Und dann muss ich mir Essen leisten. Dann muss ich mir Essen kaufen, weil selber kann ich es nicht produzieren. Außer die, die selber produzieren, so wie du. Ein Großteil selber produzieren, tut uns da ein bisschen leichter, aber das kostet ja Geld. Ist ja Aufwand. Mhm. Und ist ja nicht umsonst, nicht so gesehen. Und wenn ich mir Essen leisten will und wenn ich nach dieser Ernährungspyramide gehe, die wir alle in der Schule gelernt haben, die immer noch aktuell ist, die man so kennen, was man essen sollte, also im Schulbuch bei mir in der ersten Volksschule war schon so drin und ist jetzt immer noch aktuell, weil es einfach genauso ist, genauso soll man uns ernähren. Und wenn wir das ein bisschen einhalten, ich glaube, dann geht es nicht ums Geld. Dann geht es einmal in der Grundernährung. Zu der Frage mit dem Restaurant komme ich noch. Dann geht es in der Grundernährung um die Frage, was kann ich mir leisten an Essen? Wie viel muss ich essen? Gell? Wir essen ja alle viel zu viel. Muss ich so viel essen?
Das ist das Nächste, genau. Ja.
Muss ich so viel essen? Gell? Kann ich es langsamer essen? Muss ich schnell essen? Das sind so viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und ich glaube, wir essen alle viel zu schnell. Durch schnell essen weiß man auch, wer zu schnell isst, wird schneller liegt, wird weniger satt, wer langsam isst, ist schneller satt, das weiß man wohl. Trinkt man genug dazu? Es sind so viele Faktoren. Und natürlich, wenn ich weniger brauche, kostet es weniger. Ist auch klar. Und ich glaube, diese Frage darf man uns nicht stellen, können wir uns Essen leisten? Weil Essen müssen wir uns leisten, weil sonst leben wir nicht mehr lang. Und dass ich dann beim Essen auf das schaue, was wirklich inhaltsstofftechnisch mir was bringt oder meinen Organismus so in Schuss haltet, dann muss ich auch auf das schauen, was die beste Qualität ist. Ganz einfach. Da führt kein Weg vorbei.
Körperwahrnehmung, was tut mir gut, was genau. Ist, ich glaube, das ist auch total wichtig.
Das ist ein Riesenthema. Und wie gesagt, Wohlbefinden, Darmwohlbefinden, ich glaube, das geht uns alle gleich. Mhm. Wenn es in Darm schlecht geht, ist unsere Stimmung im Arsch. Auf gut Deutsch. Geht es den Darm gut? Fühlen wir uns gut? Haben wir Energie? Haben wir Tatendrang? Es geht, glaube ich, eben gleich. Und ich glaube, das ist einmal so ein Grundthema, dass wir es einfach essen, ausgewogen leisten müssen, damit die Qualität passt, was wir zu uns nehmen. Mhm. Punkt. Fertig. Das ist einmal das. Mhm. Und was das Lokal anbelangt oder die Haubenküche anbelangt und die gehobene Gastronomie anbelangt, der Unterschied zwischen einem super Wirtshausessen und der gehobenen Gastronomie ist vom Essen her, von der Qualität der Speisen, von der Zubereitung, viel um ist da nicht. Nur die gehobene Gastronomie macht natürlich viel mehr Aufwand dadurch. Macht es natürlich viel kleiner strukturiert, optisch anders präsentiert. Der Serviceaufwand ist ein anderer. Das ganz drumherum. Es sind ja viele Themen, was da mehr quasi dem Gast geboten werden. Und die müssen auch mehr kosten. Ganz einfach. Weil wir haben Personal, die das ganze Thema bespielen, die wirklich sich diese Feinarbeit am Teller hingeben. Und da sind einfach mehr Leute, die im Einsatz sind. Dann kostet es natürlich mehr. Wenn ich in einem Gasthaus bin, in einem Wirtshaus bin, wo das Essen von der Qualität her wahrscheinlich genauso gut ist, von der Qualität her. Und da ist nur die zwei Kellner, was das relativ ratzfatz umservieren und observieren und mit dem Gerät aufnehmen und wenig persönlichen Kontakt, wenigstens Erklärungsbedarf bei den Speisen und so weiter, das ist, kostet ja alles Geld. Und wenn ich das nicht habe in einem Wirtshaus, kann ich genauso gut ein günstigeres Essen, was man nicht billig sein darf, konsumieren und kann ich mir auch leisten. Also ich glaube, das ist einfach immer ein Ort der Inszenierung und der Darbietung. Und du kannst ein teures Auto kaufen, ein billiges Auto kaufen, fahren und baden. Und beim Essen ist genau das Gleiche. Ich kann es essen oder ich kann das ganze Essen zelebrieren und wirklich ein Erlebnis draus machen, wie es die gehobene Gastronomie macht. Und ich glaube, auf das kommt es an. Und das kostet halt Geld. Also wenn ich ein Brot mit der besten Maschine fahren muss, kostet es mehr Geld, als wie das Auto drum. Mhm.
Mhm. Wenn man jetzt bei dir essen gehen will, was kostet so ein Menü?
170 Euro kostet man es.
Das ist aber eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen, weil ihr habt ja mal in erster Linie fürs Haus oder für die Hausgäste auch mal große Räumlichkeiten und dann gibt es einen eigenen Raum. Nein, dann.
Das ist alles gemischt bei uns eigentlich, ja.
Weil ich höre ja immer wieder, das ist wahrscheinlich jetzt positiv, ich höre immer wieder, ja, beim Hannes Müller kriegen wir gar nicht so leicht einen Platz.
Weil wir eben die Tische haben, die wir haben und wenn das Haushotel voll ist, dann haben wir nur ein paar Tische frei zusätzlich und die sind Gott sei Dank immer gut vergriffen und das war immer unser Ziel. Wir wollen jetzt was für eine räumlichen Möglichkeiten herbauen, die wir dann mühselig füllen müssen. Und ich glaube auch, dass das am Waisensee nicht das Pflaster ist hochwertige oder einfach so eine gehobenes Restaurant, das geht mit unserer Größe noch gut nebenbei, aber ich glaube mit 40, 50 Sitzplätzen hat man es brutal schwer tun, weil einfach das Publikum da bei uns nicht so vorhanden ist, wie zum Beispiel in Wien oder in Salzburg oder irgendwo in der Nähe von einer Metropole, da weißt du schon sehr weit weg vom Schuss.
Gell? Vom Spital, zu weit weg einfach.
Ja, nein, es ist... Nein, aber ich glaube, man weiß, ich würde sowas nicht laufen. Also in aber einer größeren Dimension würde es nicht gehen.
Es gibt schon jeden Tag Plätze für Externe.
Ja, die gibt es ja schon.
Ja, weil das hat man immer wieder gehört. Weiß ich nicht, bei Müller, das ist nicht mehr für Hausgäste. Also das gibt es immer wieder.
Ja, der Hausgast ist unser Hauptkunde, muss ich auch sagen. Klar, das ist unser Hauptgeschäftsfeld, das Hotel. Ja, ja. Und das andere ist eigentlich ein Zusatz, was wir anbieten, den wir gerne machen. Mhm. Den wir auch ursprünglich gemacht haben, weil wir einfach da vielleicht andere Mitarbeiter kriegen oder ein bisschen ins Rampenlicht kommen durch das, damit wir einfach ein bisschen mehr Zulauf von Mitarbeitern kriegen. Das war der Grundgedanke eigentlich, gell? Dass wir das jetzt öffentlich betreiben, weil sonst war das Hotel daran war genug zu tun.
Also wir haben jetzt... Ich glaube, man kann sich echt einmal das gönnen und sich einlassen. Es ist ja nicht du, der da alleinig die Forelle macht, sondern deine Familie. Die Monika, die ja großartige Gastgeberin ist am Gast, die haben wir ja gesehen. Die Hanna, glaube ich, die haben wir auch zufällig bei dir umgehauen. Mhm. Die hat gerade Urlaub gehabt, gell? Die ist in Sylt, oder? Mhm,
genau.
Sylt. Mhm. Also ihr seid schon... Du hast da starke Frauen rund um dich, die was, glaube ich, auch wichtig
ist. Sehr starke ist
zum Erwähnen. Ja,
ja, nein, absolut. Absolut. Es ist einfach, ich glaube, es ist das größte Glück, wenn ein Familienbetrieb hast, so wie unsere ist, wo wirklich die Eltern noch dabei sind, Mama und Papa. Genau, die sind zwar schon in Pension, aber die sind noch immer voll dabei. Ja. Wie gesagt, auch geistig wie körperlich. Gell? Mhm, Wahnsinn, und das ist ein großes Plus. Und auch die Kinder, der Bub, der Zimmerer ist und eigentlich mit der ganzen Hotellerie und Gastronomie nichts zu tun hat, ist auch natürlich landwirtschaftlich voll Unterstützung. Gell? Und der Kleine ist auch im Listhof, jetzt bildet sich gerade landwirtschaftlich weiter, aber der Tag an Kochen helfen und so weiter, das ist schon gut. Ja. Und ich sage das immer wieder so gern, dass eigentlich das beste touristische Produkt, was du haben kannst, ist ein Familienbetrieb. Bin ich davon überzeugt, weil ich glaube, jeder Betrieb, Hotelbetrieb, egal wie groß er ist, profitiert vom Kern von der Familie. Ja, und ich sehe mich selber, wenn ich irgendwo hinkomme in ein Hotel, wenn es so groß ist, ich will immer die Familie sehen, ich will einen Chef sehen, ich will wissen, ob das Eigentümer sind. Ich persönlich bin so eingestellt, wenn das jetzt ein Fremd geführt wird oder quasi kein Familienverbund hinter einem Hotel steht, da immer so schwach. Ich weiß nicht, wieso, ich bin da so. Wahrscheinlich bin ich so, aber ich brauche immer eine Familie dahinter, wo ich weiß, das ist gewachsen, das ist langsam gewachsen, das ist irgendwo aus einer Tradition aus gewachsen. Das taugt mir viel mehr und ich glaube, das ist ein Produkt, ein touristisches, das einfach nicht austauschbar ist und das ein Riesenpotenzial ist für die Betriebe, die das haben.
Ja, ich denke, damit können wir mal schließen, oder? Weil das ist richtig, sind schöne Worte, oder?
Ja, das war das beste touristische Produkt, das wir haben, ist ein Familienbetrieb, damit schließen wir es ab.
Genau. Einmal gehe ich noch kurz auf den Warenkorb ein. Der Hannes muss ja natürlich wieder weg. Der ist nicht wieder.
Warum ist der Fisch
genau, eingekühlt. Wir haben vom Andi Hofer gekannt, der Lachsen. Dann haben wir von mir daheim Lamminnereien und Bohnen und Karotten, ich habe da Sojabohnen eingeweckt, das ist jetzt ein Muss, mit dem musst du was machen. Er muss schnell weg, vielleicht gibt es nur da.
Wir hätten Arolgersten vom Viktorhof, wir hätten vom Erschen ein Kürbiskernöl und einen Black Garlic, weil er ja so knoblauchaffin ist.
Den schwarzen wir gern.
Den schwarzen, ja, passt. Also ein Balsam-Essig mit Black Garlic von der Margit Holzer.
Ja, wir haben Hannes besucht schon, schaut sich die Fotos in unseren Accounts an, haben dort den Betrieb angeschaut, haben gut gespeist, das war total nett bei dir am Weißen See. Jetzt kriegst du einen Warenkorb, wo es jetzt unplugged, das kennst du natürlich, oder? Das Produkt da, das touristische Produkt unplugged.
Das geht gut, ja.
Bauer und Koch kennst du auch, oder?
Ja, das geht ja, das geht ja.
Das sind deine Sachen, was du machst. Bitte schaut euch einmal auch den Terminkalender beim Weißen See an, also bei dir auf der Forelle. In der Forelle. Ihr habt im Herbst der Bauer und Koch das Event heuer wieder, oder?
Das wird heuer anders heißen, weil wir 50 Jahre Forelle haben. Also 50 Jahre zuerst Pensionforelle, dann Hotelforelle. Und das haben wir dann im Herbst eben am 4. Oktober. Und da kochen die ganzen ehemaligen Köche.
Ah, wow.
Sind da eingeladen, wird cool werden, ja. Eine Art und Weise. Und Bauer und Koch, das ursprüngliche Format gibt es dann wieder nächstes Jahr. Aber heuer wird es ähnlich sein, aber es heißt nicht Bauer und Koch, wie es heißt, wissen wir noch nicht. Aber was heuer neu dazu kommt, wenn ich ein bisschen Werbung machen darf, wir haben unsere Kochschule, die bauen wir gerade, was wir gerade beim Fertigstellen. Und da gibt es eben ab Mai dann diese Vielzahl an Möglichkeiten, sich kochtechnisch oder auch kulinarisch weiterzubilden, nicht nur bei mir, sondern auch bei Gastköchen oder Gastreferenten, die kommen werden. Und da gibt es quasi so eine kleine, es gibt auch noch keine Namen.
Ist es bei dir am Haus? Und man findet das auf euren Account sozusagen.
Ja, das heißt, dann nächstes im Frühjahr äußern, das Programm fertigstellt und dann kann man sich dann die Kurse buchen. Es gibt einen Fermentationskurs, einen zweitägigen, es gibt einen Schweinzerlegen-Kurs mit dem Richie Rauch, der kommt, der macht mit dem immer Schweinzerlegen von Lost Hotel quasi.
Hoffentlich gibt es steirische Jakobsmuscheln.
Oder nicht? Mal schon, geht nochmal dazu, oder?
Würde ich sagen. Die auch haben. Wir machen mal einen Cast-Kurs, ne?
Ja, und wie gesagt, für weitere Kurse sind wir noch gerne offen. Wir fahren gerade weiter, aber wie gesagt, es ist alles mehr von Brotkursen, alles mögliche.
Ja, cool. Und im Fernsehen, bist du da wieder einmal?
Weiß ich nicht.
Okay, jetzt ist einmal bei uns am Podcast. Das ist einmal das Höchste, was man erreichen kann, zumindest in Radenwein, nicht auf 1300 Meter.
Sind wir so hoch? 1300?
1300, ja. Okay. Hast du schon ein bisschen
Kopf? Warum ist kein Schnee?
Ja, gute Frage.
Jetzt haben wir es wieder, Herr Kempfer.
Lieber Hannes, vielen Dank, bevor wir dich jetzt in die Küche entlassen, dass du dir die Zeit genommen hast, in der Hochsaison zu uns zu kommen. Du musst dir da oben
Kram
durch und sonst auch. Vielen Dank. Es war total interessantes und innovatives und spannendes Gespräch.
Ja, spannend, ich habe sehr viele Zitate mitschreiben können. Super,
cool. Alles, gut. Alles Gute für die restliche Saison.
Danke.
Bleibt stabil und bis zum nächsten Mal.
Wir schauen nochmal, ob wir einen Tisch kriegen wieder.
Ne? Genau.
Passt. Zückerl aus deinem Kopf.
Passt. Danke und bitte.
Sehr gerne. Servus.
Danke. So, und jetzt zum Schluss werden wir euch noch kurz erklären, was der Hannes bei uns unplugged alles gezaubert hat, gemacht hat. Er hat ja Butter mitgebracht.
Das war sein Produkt.
Produkt, ja. Genau. Und hat sich wacker geschlagen. Am Anfang hat er ein bisschen nachdenken müssen, so wie der Moritz auch, so der Roman. Aber Marco, was hat er alles gemacht?
Er wollte ja eigentlich die Innereien nicht zubereiten. Zuerst hat er gesagt, reicht ja, wenn wir nur den Fisch machen. Aber dann hat er doch zwei Gerichte gemacht. Und zwar gestartet sind wir mit einem lauwarmen Salat vom konfierten Lammherzerl mit einem, muss ich wirklich sagen, selbst eingelegten Selleriesalat. Die Säure von dem Selleriesalat aus dem Glasl aus war perfekt zu diesem Gericht. Und dann noch grüne Stangenbohnen, die ihr am Hof ja gehabt habt. Und also er hat dieses Lammherz genial konfiert, also in Butter, und hat in diese Butter, in der er es konfiert hat, noch ein bisschen von dem Lavandoler Walnussöl von der Familie Kinzel eingegeben. Dann haben wir ein Richard gegessen, aber kein klassisches, war eher auf die moderne Art, sehr flüssig, nicht so cremig und dick, und das war auch perfekt leicht. Schön mit Weißwein, mit perfekter Säure, und dann darauf hat er wirklich, also in reichlich Butter gebratenen Kärntner Lachsen, schön gebraten. Ich finde auch schön, dass immer wieder was gebraten wird. Vorher hat es ja was Konfiertes gegeben. Und der 6-monatige Bergkäse von der Kaslaben wurde in das Richard mit eingebaut. Habe ich super gefunden. Hat auch so einen Bergkäse-bodenständigen Geschmack reingebracht.
Das war super. Schaut euch die Fotos auch auf Instagram und auf unseren Social-Media-Accounts.